Und da hat die Mannschaft gesagt, wir wollen Marion als Kapitän.
Und ein Akzeptanzproblem? Akzeptanzproblem überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn Sie sagen, die Männer haben...
Also ich auch. Das war schon komisch. Der Ire, der war der Schlimmste. Der konnte es überhaupt nicht fassen, dass da eine Frau mit 6 Männern war. Wir haben natürlich gedacht, was macht die Frau da?
Auf dieses Gespräch habe ich mich besonders gefreut. Denn sie ist ohne Zweifel die Grande Dame des deutschen Golfsports. Marion Tannhäuser. Damit hallo zu einer neuen Folge von Lange Rede, kurzes Spiel. Mein Name ist Konstantin Krüger. Marion Tannhäuser hat nicht nur Maßstäbe durch ihre sportlichen Erfolge gesetzt, sondern sie hat für den Frauengolfsport in Deutschland sowie über die Grenzen hinaus sehr wertvolle Arbeit geleistet. 25 deutsche Meistertitel, Jahrzehnte im Ehrenamt, erste Präsidentin der European Golf Association, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes sowie die Aufnahme als erste deutsche Frau im geschichtsträchtigen Golfclub von St. Andrews. Marion Tannhäuser spricht in ihrem ersten Podcast überhaupt über all dies in den kommenden Minuten. Und über ihren Erfolg ohne Druck, wie sie sagt. Ich war damals schon groß und schlug den Ball sehr weit, erinnert sie sich. Das war ein Vorteil, der sie früh in den Fokus rückte. Mit gerade einmal 14 Jahren wurde sie in die Nationalmannschaft berufen. Ein außergewöhnlicher Schritt für die damalige Zeit. Was sie auszeichnete, war nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre bemerkenswerte Gelassenheit. Während andere mit Druck kämpften, blieb sie stets ruhig und gelassen. Ihr Motto? Wenn es nicht lief, lief es nicht. Die notwendige Portion Ehrgeiz und Beharrlichkeit sowie Fleiß war zugleich stets vorhanden. Eine Haltung sowie eine Mixtur, die den Grundstein für eine außergewöhnlich konstante Karriere legte. Auch heute noch hat Marion Tannhäuser einen sehr klaren sowie differenzierten Blick auf den Golfsport. Getroffen haben wir uns in Hamburg, in ihrem Club Falkenstein, wo sie immer noch regelmäßig Bälle schlägt. Das hält mich fit, sagt sie. Zwar hat sie nicht mehr die Länge, doch das sei völlig normal. Man mag ihr nicht widersprechen, schließlich hat sie gerade jüngst ihren 80. Geburtstag gefeiert. Eine klasse Frau. Viel Spaß beim Hören mit Marion Tannhäuser.
Ich freue mich sehr, sehr drauf auf einen neuen Podcast und auf das heutige Gespräch mit Ihnen, Frau Tannhäuser. Erstmal vielen, vielen Dank, dass es klappt. Und die Anstiegsfrage, wie geht's Ihnen?
Ich bedanke mich auch mal zuallererst, dass wir uns kennenlernen und dass ich mit Ihnen hier das Gespräch führen kann. Ich würde sagen, mir geht's sehr gut.
Ich glaube, ich darf das sagen. Sie haben gerade vor kurzem Geburtstag gefeiert, auch durchaus einen Runden. Und ich habe schon im Vorgespräch das ein oder andere gelernt und jeder, der Sie so kennt und erlebt, sieht auch, dass Sie fit und gut in Schuss sind. Wie machen Sie das, dass Sie so noch so gut davor sind?
So ein kleines bisschen Heimgymnastik im Keller. Eigentlich versuche ich das täglich 15 Minuten zu machen. Und ansonsten hält mich der Golfsport auch ganz gut fit, würde ich sagen. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Ich fühle mich sehr wohl, auch speziell hier in Hamburg-Falkenstein. Und bin häufig hier im Golfclub und gehe dann mal ein bisschen putten oder auch üben. Und das macht mir Spaß.
Und das hält
mich hoffentlich noch lange fit. Man weiß es ja nicht.
Ja, genau, das können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen. Wir treffen uns jetzt hier im Hamburger Golfclub in Falkenstein, sitzen hier in einem sehr, sehr schönen Zimmer, wo die Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten angeschlagen sind. Ich habe eben auch schon gelernt, da kommt Ihr Name jetzt auch bald hinzu.
Das würde ich sagen, also Präsidentin bin ich ja in diesem Club nicht gewesen und werde es auch nicht mehr. Aber ich habe in diesem Jahr hier eine Ehrenmedaille bekommen und das hat mich natürlich sehr gefreut und geehrt. Das ist mein Status hier im Club. Ansonsten bin ich normales Mitglied und spiele manchmal Golf.
Wie oft schaffen Sie es denn noch schaffen Sie es auf eine ganze Runde? Sind es 9 Löcher? Wie muss ich es mir vorstellen?
Ich darf schon noch 18 Löcher, aber irgendwo so der ganz große Elan, wie man sagte früher, der Biss ist nicht mehr so da. Ich gehe dann raus und schlage Bälle oder gehe üben und mache 9 Löcher oder auch mal 18. Ab und zu mal den Damentag, also so ganz... ganz familiär, würde ich mal sagen. Nicht mehr im Wettspiel wie früher.
Und wenn wir mal ganz ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen, wie ging es eigentlich los? beim Thema Golf und Marion Tannhäuser. Wie muss ich es mir vorstellen? Was waren so die ersten Berührungspunkte? Meine
allerersten sportlichen Themen Eiskunstlauf. Mhm. Ich komme ja aus Krefeld im Rheinland. Da hatten wir eine große Künstlerin, Eiskunstläuferin Ina Bauer damals. Und da wollten wir eigentlich alle Prinzessin werden, Eisprinzessin. Bis ich dann zu groß und wahrscheinlich für das Eis noch zu schwer wurde. Mhm. Und meine Eltern schon im Golfclub in Krefeld Mitglieder waren. Und so kam ich dann an den Golfschläger ganz langsam. Und da gab es eine sehr nette große Jugendgruppe damals in dem Golfclub Krefeld. Und vor allen Dingen nette Jungs. Und damit waren wir alle, die paar Mädchen, die es damals gab, das war noch nicht so üblich für Mädchen, waren wir gut beschäftigt und haben sehr schnell auch das Golfspielen gelernt. Also ich war, glaube ich, 11 Jahre alt. Mhm. Da ging das los.
Und wann haben Sie gemerkt oder vielleicht auch so Ihre Eltern, dass es nicht nur darum ging, den Ball zu treffen, sondern dass Sie ihn sogar sehr gut getroffen haben und immer besser wurden?
Ja, ich war schon groß damals und schlug den Ball sehr weit. Das fiel auf. Mhm. Und dadurch kam ich dann auch sehr früh in die Beobachtung der nationalen Kapitäne und war mit 14 dann in der Nationalmannschaft. Das war damals ziemlich besonders, denn die Damen, die da spielten, waren alle eigentlich erheblich älter. Mhm. Aber sie holten mich dann dazu und da blieb ich dann auch sehr lange.
Und das hatten Sie im Vorgespräch auch schon gesagt, das habe ich mir gemerkt, dieses Thema Länge, dass Sie den Ball so lang gut schlagen konnten. Das war das, würden Sie sagen, das war mit das Entscheidende?
Das war, glaube ich, mit ein Grund, warum man aufmerksam auf mich wurde, weil ich hoch gewachsen und einen weiten Ball schlug. Und das war eben, gab nicht so viele Mädchen, die Golf spielten zu der Zeit. Und dann war das irgendwie was Besonderes. Und der Krefelder Golfclub hat die Jugend immer damals sehr gefördert. Und da waren dann auch nur drei, vier Mädchen, das war alles. Mhm. Und so ging das dann flott weiter. Mhm.
In der Tat. Und flott mit sehr, sehr vielen Erfolgen, sowohl national und auch international. Was würden Sie sagen, ich weiß, es ist schwer, aber was sind so Sachen, die besonders in Erinnerung geblieben sind und vielleicht auch herausstechen, was so die Erfolge angeht?
Also ich sag mal so, hängen geblieben sind viele Mannschaftsweltmeisterschaften, 5 an der Zahl. Und auch 9 Europamannschaftsmeisterschaften. Das heißt, ich war viel im Ausland, habe viel in der Mannschaft gespielt. Wir waren nie Erster, Zweiter, Dritter, aber wir waren immer vorne mit dabei. Und das war für mich eigentlich so der Leistungsantrieb, in die Mannschaft zu kommen und dort gut zu spielen. Ich war international dann auch. Bagliano-Trophy habe ich mehrfach gespielt. All diese Themen, die so schon an die obere Spitze bei sich bewegten. Und dann ging man früher nicht wie heute zu den internationalen Amateurmeisterschaften. Das war noch eine Seltenheit. Mhm. Und dazu war ich dann häufig auch eingeladen nach Frankreich, nach Großbritannien. Und in verschiedene Meisterschaften bin ich dann hineingekommen, eingeladen worden, habe da gespielt. Und das war natürlich damals in Europa auch zu reisen, war schon sehr besonders. Mhm.
Nun ist Golf ja, ich hatte das völlig, meine Sportart von Haus aus ist ja Tennis. Da spielt man das Spiel ja auch alleine gegen jemand anderen. Nun ist es beim Golf ja auch so, dass man sehr, sehr viel mit sich selber auch zu tun hat. Und eben haben Sie gesagt, so Mannschaft, dieses, so verstehe ich das zumindest, dass dieses Mannschafts, in der Mannschaft zu spielen auch was Besonderes ist. Wie sind Sie mit diesem alleine mit sich und gegen sich vielleicht im Kontext Golf auch zu spielen immer klargekommen? Man muss ja mental auch ganz gut davor sein.
Ich glaube, ich eine gute Grundbegabung. Ich war eigentlich immer fröhlich auf dem Golfplatz. Es gab ja auch Spieler und Spielerinnen, die weinten, weil es nicht lief. Mhm. Gibt es wahrscheinlich heute genauso. Mhm. Das ist mir nie passiert. Ich habe immer Spaß gehabt. Und wenn es nicht lief, lief es nicht. Ich hatte wahrscheinlich das richtige Temperament dafür. Mhm. Ich war einfach zwar ehrgeizig, aber wenn es dann nicht war, dann war es eben nicht.
Die innere Ruhe.
Und das hat mir. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich sehr jung schon sehr gut geworden bin für damalige Zeit und habe eigentlich immer den Erfolg nur gespürt und das andere weggedrückt, wenn es da war.
In 14 Jahren.
Bitte?
Mit 14 Jahren Paris. Ne?
Da habe ich ja gesagt, mit 14 war ich in der nationalen Mannschaft.
Ja.
Das war natürlich sehr jung.
Ja, sehr, sehr
jung. Und ich reiste überall hin. Und hier, wir haben hier ein Mitglied, Peter Möller, der ist mindestens 10, 15 Jahre älter als ich. Und der war dann auch schon Nationalspieler und da hat man natürlich hochgeguckt als junges Mädchen. Tolle Leute. Ne?
Ja.
Also das war schon eine besondere Zeit und ich habe damals auch, ich war ja in meiner Schule, ich hatte auch Lehrer, die zwar wahrscheinlich wie heute noch dumme Bemerkungen machten, dass man nicht da war, aber ich kriegte immer frei und konnte der Sache nachgehen.
Und auch, das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal gefragt, mit 14 dann auch regelmäßig von zu Hause weg und zu reisen und so, ging immer gut?
Ging immer gut.
War nie...
Nie Heimweh oder... Nee, es waren auch nette Menschen um mich rum.
Mhm.
Und der Sport hat einfach, hat mich da so bewegt und mitgerissen. Das hat mir Spaß gemacht und ich darf auch sagen, dass ich eben wenig das Gefühl hatte, Misserfolg zu haben. Mhm. Ich war eigentlich immer, ich kann das glaube ich sagen, ich schwamm so auf so einer netten, schönen, erfolgreichen Welle.
Ja, sehr gut.
20 Jahre Nationalmannschaft.
Immerhin. Ja, Wahnsinn. Mhm. Gibt es Trainer im Nachhinein jetzt so, wo Sie sagen, so das waren welche, wo Sie besonders...
Es gab einen sehr guten Spieler, der mich damals sehr geprägt hat. Der Name ist sicher einigen noch bekannt, Flori van Donk.
Mhm.
Der machte auch dann unsere Lehrgänge, Nationallehrgänge. Der hat mich sehr geprägt und dann hatten wir in Krefeld einen sehr guten Schotten, Elliot Rawn. Der hat mich dann weiter gefördert. Also das waren so die Hauptbegleiter. Aber ansonsten lief das so.
Mhm.
Und natürlich, Nationalmannschaft wurde geführt von Frau Liselotte Strenger.
Mhm.
Gibt ja Christian Strenger, mein Freund, der auch sehr gut spielt. Und sie war schon damals eine ganz bekannte Spielerpersönlichkeit. Und die war jahrelang war sie Kapitänin.
Mhm.
Und hat mich auch sehr unterstützt und mich immer aufgestellt. Und von daher hatte ich es, muss ich sagen, ziemlich leicht.
Und das war die Zeit, wo auch die Spielerinnen privat untergebracht waren. Die waren nicht unbedingt immer im Hotel, sondern bei Mitgliedern.
Mhm.
Ganz andere Vorstellung.
Ja, das war natürlich finanziell auch nicht so ausgestattet, wie das heute ist.
Ja.
Natürlich nicht.
Ja.
Oder wenn man irgendwo ein Turnier spielte, wurde immer im Club ein Aushang gemacht,
wer wen aufnehmen kann.
Ja. Ja. Das passierte auch hier in Falkenstein.
Ja.
Ich habe hier auch privat gewohnt, 2-3 Mal. Ich
ja.
habe sehr jung hier das erste Mal gespielt, in der Nachwuchsklasse.
Aha.
Da war ich, glaube ich, 11. Dann wurde ich von meinem Vater noch begleitet.
Ja. Ja. Da lebten Sie noch in NRW, in Krefeld. Mhm. Und wann war das nochmal, als Sie
nach Hamburg gekommen sind? Weil wir hier Familienfreunde hatten und so weiter.
Ja.
Bitte?
Und wann war das nochmal, als Sie nach Hamburg gekommen sind?
Wann sind wir hierher gekommen? Von Köln?
50.
50?
Vor 50 Jahren.
Ach so, ja.
Vor 50 Jahren.
Vor 50 Jahren, muss man sagen.
Ja.
Und gleich hier. Und dann hat mein Mann auch angefangen aufzuspielen.
Vorher nicht?
Er war Tennisspieler, wie Sie.
Ja. Und das war dann immer klar, dass Sie von vornherein war es auch klar, dass Sie hier spielen? War nie eine Überlegung, woanders zu spielen?
Wir hatten unsere erste Wohnung hier im Bereich Hamburger Westen.
Ja.
Und der Club war der beste. Das wussten wir auch. Also ich wusste das zumindest auch.
Ja.
Und ich wollte hier auch weiter. Ich war ja noch Nationalspielerin,
ja.
auch mit 2 Kindern noch.
Ja.
Und das war kein Thema eigentlich. Wir haben uns dann hier, wie sich das gehört, bei diesem Herrn Schuckmann, den wir da im Foto haben,
ja.
haben wir beide uns vorgestellt. Und das war dann sofort klar, dass sie sich, ich hoffe, freuten, dass wir kamen. Hier war die Bar, hier haben wir gesessen, weißt du noch? Und haben uns vorgestellt und da... Es ging ja ruckzuck, 5 Minuten. Ne?
Und Sie sagten, so eben auf der Erfolgswelle immer so ein bisschen geschwommen? Oder sehr, sehr, kann man schon so sagen. Gab es denn
was? Ich war sehr beschwert. Das, was im Spielplan war, was sich anbot, national wie international, was zeitlich ging, weil ich ja auch dann in Köln studierte, habe ich mitgemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Tiefphase gehabt habe in meinem Golferleben. Das ist natürlich herrlich, weil ich auch so viele wunderbare Erlebnisse durch die Nationalmannschaft hatte. Weltmeisterschaft in Chile, in Australien, die allererste in Spanien. Also 72 war das, glaube ich, her. Also von daher, ich habe das große Glück, beste Erinnerungen und schöne Momente zu haben.
Ja, super. Und dennoch die Frage, gab es was, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, das hätten Sie gern noch mitgenommen? Das fehlt irgendwie was?
Das habe ich wahrscheinlich vergessen, was fehlt.
Ich
hätte natürlich irgendwo mal in Amerika, was weiß ich, ein Pro-Turnier gerne mitgespielt. Da war ich auch eingeladen, aber ich war ja auch ein Jahr lang, hatte ich ja ein Stipendium, was eine Besonderheit war von Willi Daume in Amerika. Mhm. Und natürlich hätte ich da gerne mal Title Holders, Augusta oder sowas mitgespielt. Das ergab sich einfach nicht.
Und man wollte sie in Amerika.
Ja, man wollte mich natürlich, man wollte mich gerne haben in Amerika, aber da hatte ich auch kein Interesse. Ich wollte wieder nach Hause. Mhm. Amerika war ja, das war 66 oder 67, da war Amerika noch sehr weit weg. Mhm. Aber ich wollte wieder nach Europa und ich hatte ja mein wunderbares Golferleben in Europa. Mhm.
Und sagen Sie, haben Sie sich manchmal so, gibt es so Gedanken, dass Sie denken, Sie würden gerne in der heutigen Zeit nochmal so richtig gut spielen wie damals? Weil es hat sich ja schon das eine oder andere verändert.
Ja, hat sich natürlich sehr mein Spiel verändert. Aber ich muss sagen, ja, ein bisschen Ehrgeiz ist noch da. Wenn ich die Bälle nur noch rollend über die Bahn schlage, bin ich nicht glücklich darüber, sondern ich möchte schon einigermaßen noch einen Ball schlagen. Mhm. Dass der nicht mehr so weit ist wie früher, ist auch klar.
Ja.
Aber also so ganz ein Abfall des Spiels finde ich dann auch nicht so schön.
Heute ist sehr viel mehr Athletik.
Ja, das kannten wir.
Die Generation von Mario. Und auch der eine oder andere Nationalspieler der damaligen Zeit. Die waren athletisch überhaupt gar nicht richtig fit, wenn man das mit heute vergleicht. Also insofern, das hat sich schon sehr geändert.
Wie wurde denn damals trainiert, wo wir das gerade hatten?
Trainiert?
Ja, klassisch Golftraining. Also dieses ganze Thema Athletik abseits vom Golfspielen war ja noch lange nicht so wie jetzt.
Die Technik wurde schon in den Lehrgängen, es gab immer damals nur drei Tageslehrgänge. Mhm. Dazu wurde eben zum Beispiel so ein Trainer wie Floy van Donk geholt, internationaler Trainer. War noch immer Heinz Fehring, Nationaltrainer dabei, die dann auch davon wieder profitierten. Also das gab es regelmäßig für die Nationalspieler. Mhm. Und in den Clubs, da wurde das langsam entwickelt.
Ja. Gab es einen Platz im Nachhinein, den Sie besonders gerne gespielt haben?
Die große Ehre war für mich natürlich, und deswegen hat sich das auch sehr eingeprägt, natürlich St. Andrews.
Ja.
Erste Mal St. Andrews, da schwebt man ja über den Wolken,
wenn
man da im Home of Golf ist und dann am 18. Loch so auf dieses tolle Clubhaus, majestätische Clubhaus zuspielt. Das war, sage ich mal, ist nicht der tollste Golfplatz, aber es war schon der größte Eindruck. Da war ich 16. Also war ich noch sehr jung. Heute gehen die ja alle viel jünger dahin. Aber damals war das was sehr Besonderes, weil die British Amateur, Ladies Amateur dort ausgetragen wurde. Mhm. Und das war Lochspiel, das war alles ein bisschen zwar tough, aber doch nicht diese Zählmechanik. Ne? Mhm.
Aber St. Andrews, gute Überleitung, das ist ja ein besonderer Platz für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe und auch gelesen habe. Und man weiß, wenn man ja sich ein bisschen damit beschäftigt, dass da gibt es ja eine besondere Verbindung.
2016 wurden 10 oder 14 Damen weltweit Aufgenpros und Amateure, das waren 7 Poeten und 7 Amateure, in den Club aufgenommen. Mhm. Royal Ancient St. Andrews, der 2000 Herrenmitglieder hat. Mhm. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 70 nach den 10 Jahren, 70 Damen, ja. 80 Damen. Und da wurde ich dann mit gefragt, ob ich Mitglied werden möchte. Und das war natürlich eine ganz große Ehre. Mhm. Und da habe ich auch nicht Nein gesagt.
Das glaube ich. Ja. Und Sie sagten mir schon, dass, so habe ich es zumindest noch abgespeichert, das ist für Sie auch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, so ein, also Sie versuchen auch deswegen regelmäßig dort zu sein. Ja. Eine Art, ja. Wir hatten es damals im Vorgespräch, kommen nicht mehr drauf, wie Sie es gesagt hatten, aber so ein bisschen, ich will nicht sagen Verpflichtung, aber doch schon so ein bisschen. Ja, das sagten Sie ja, dass Sie versuchen, regelmäßig da zu sein.
Ja. Das stimmt auch. Ich werde sicherlich dann im September, im Mai und September gibt es für die Mitglieder, auswärtigen Mitglieder immer Turniere, 2-3 Wochen. Mhm. Und bislang habe ich, glaube ich, einmal und jetzt dieses Mal ausgelassen. Sonst fahre ich regelmäßig hin und spiele dann da so meine kleine Runde. Ja. Vorher habe ich einen Ass geschossen.
Stimmt.
Ich habe mein allererstes Hole-in-One in St. Andrews am 8. Loch geschlagen.
Ja gut, das soll ja so sein. Das geht
das
ja gar
sollte
nicht.
So sein. Ja. Eins musste ja sein.
Ja, ja.
Ja. Naja, das war natürlich auch eine große, große Freude, denn dachte ich ja, jetzt muss ich ans Clubhaus und da sitzen jetzt 100 Mitglieder und wollen alle einen Drink.
Ja.
War Gott sei Dank nicht so. Ja. Aber ich habe dann doch 3 Flaschen Whisky dahingestellt.
Aha.
Das ist dann üblich,
okay.
Dass man also nicht wartet, da sind nur 2 Mitglieder und gibt ein Gläschen Champagner aus. Ja. Nein, der Whisky musste da stehen. Mhm. Der war auch schnell leer.
Ja, war schnell leer.
Der war sehr schnell weg.
Und Sie sagten schon, dass die Anekdote müssen wir auch nochmal besprechen, dass es am Anfang, als Sie da waren in St. Andrews, dass es nicht mal eine Umkleide für Frauen
da war. Das war eine dieser Meisterschaften, ganz früher.
Ja.
Da standen 2 weiße Karawane neben dem Clubhaus und da saßen dann 4 Ladies von der Ladies Golf Union und die verteilten dann für den ersten Abschlag die Scorekarten und holten sie dann nach dem 18. Loch auch wieder rein. Und das war nicht Clubhaus, sondern da durfte keiner ins Clubhaus. Das heißt, das stimmt nicht. Wir wurden als Ausländer eingeladen, weil wir an der Meisterschaft teilnahmen, einen kleinen Besuch dort zu machen und uns das Clubhaus anzuschauen. Aber die Briten, die Teilnehmer der Meisterschaft, die ganzen Briten durften da nicht rein. Daraufhin haben wir Kontinentler gestreikt und haben gesagt, wenn die nicht rein dürfen, gehen wir da auch nicht rein. So war das. Und dann haben sie es geöffnet und dann durften wir alle einmal rein, einmal durchs Clubhaus, rauf, runter und wieder raus.
Wahnsinn.
Wann war das wohl?
Naja, so, es ist noch schon ein paar Jahre her, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das 200 Jahre her ist.
Nee, also. das war Ende 60 oder sowas. Ja. Ich weiß nicht genau.
Ja. Und wie verfolgen Sie ansonsten Golf aktuell?
Im Fernsehen natürlich, in der Zeitung, in der Clubzeitung, in der Golfzeitung natürlich auch. Mhm. Und natürlich alles, was hier so im Club stattfindet, kriege ich eigentlich ganz gut mit.
Ja.
Naja.
Denn wir haben ja viele Jugendmannschaften und die Clubmannschaft spielt gut. Und ich spiele ja auch noch in der Seniorenklasse mit. Mhm. Ja, das interessiert mich eigentlich immer noch.
Mhm. Und ich habe auch gelernt, wenn es dann die großen Turniere gibt, wie als wir uns vor ein paar Wochen getroffen, da war gerade Masters, dann wird länger aufgeblieben.
Ich war mit meinem Mann ja 2-mal bei der Masters.
Ja.
Und das war schon sehr eindrucksvoll.
Ich muss aber auch bei deinem Interesse für Golf erwähnen, dass deine Gene eben weiter vererbt wurden.
Das stimmt natürlich, ja.
Das
die Gene wurden etwas weitergegeben, aber nicht unter Zwang. Also da lege ich großen Wert drauf.
Nee, stimmt, das habe ich natürlich auch schon vorgesprochen.
Lege ich größten Wert drauf, denn es gibt leider so viele Sporteltern, ich nenne jetzt nicht nur Golf generell, die ihre Kinder zu den Sportarten pushen.
Mhm.
Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben hier zum Beispiel immer einen Kindergarten gehabt und dann bin ich mit meinen Freundinnen losgezogen und die waren im Kindergarten schon sehr klein. Mhm. Und dann wurden sie geholt und wussten, dass wir hier waren. Das war um die Ecke hier im Wald.
Ja.
Und irgendwie hat sich's ergeben. Meine Tochter ist, die hat nie Golf gespielt bis nach dem Studium, glaube ich. Die war aber immer mit, hat geguckt oder wurde auch nicht gepusht zu golfen. Und unser Sohn hat sofort gerne den Schläger in die Hand genommen und ist ja auch ein Nationalspieler geworden. Also wie die Lust und Laune und die Talente eben fallen.
Ja, ja.
Aber unsere Tochter spielt jetzt viel Golf mittlerweile.
Und die Enkelkinder spielen auch.
Und die Enkel sind richtig von selbst dazu gekommen und sind einstellig und spielen hier für die Clubmannschaft und sind voll integriert.
Und kommen die dann, schaffen sie es manchmal, mit denen nochmal ein paar Löcher zu spielen? Selten.
Eigentlich auch nicht. Tue ich denen auch nicht an.
Aber das ist ja was sehr, sehr Schönes, wie ich finde, an der Sportart Golf, dass man die, also dass man eben halt auch wirklich mit
Alt und Jung,
zusammenspielen kann. Das geht in nicht und vielen Sportarten.
Geht auch. Gut.
Das stimmt wohl, ja.
Da haben wir wirklich einen tollen Sport, der doch sehr so sozial ist, würde ich mal sagen, wenn man es pflegen möchte, könnte.
Ja, und so können Meister mit Anfängern wie mich eben auch zusammenspielen,
ja,
das ist ja klar.
Ja.
Aber eins sollte man doch noch betonen, Marion, du warst immer auf der Amateurseite.
Ja,
also nicht nur deinem eigenen Spiel, aber auch in der Einstellung. Und das war zum Beispiel in der Entwicklung unseres Sohnes eine ganz wichtige Sache.
Aber wir waren.
Er war zweimal dran, eventuell zu überlegen, ob er Profi werden sollte. Da haben wir beide eigentlich ein bisschen abgehalten davon. Vielmehr, das wusste er, unsere Einstellung. Entschieden hat das dann selbst. Aber wir waren eben immer auf dieser Amateurseite, was ja heute eben total anders ist. Ne? Heute sind Eltern ja oft so.
Ja, natürlich, klar. Aber er war auch schon so weit rum in der Nationalmannschaft. Er hat ja auch viel gesehen. Und war auch nicht ganz dumm. Also wir haben nicht gepusht.
Ja.
Ich habe versucht, sehr neutral zu bleiben.
Mhm. Ja,
wir hätten auch nicht gesagt, mach das bloß nicht.
Also es ist ja sowieso richtig, glaube ich. Jeder muss das individuell entscheiden, aber jeder, der Kinder hat, glaube ich, kann ja auch schon sagen, ob es gut ist, das mehr zu pushen oder nicht. Ich glaube, dass irgendwie, dass die Kiddies das dann selber am Ende entscheiden, ist, glaube ich, schon der richtige Weg. Also
man kann natürlich drüber sprechen, haben wir ja auch Plus und Minus, das ist toll, das ist vielleicht nicht so toll.
Ja.
Sowas kann man ja auch ohne große Beeinflussung machen.
Ja.
Aber nein. Ich weiß nicht, ob er müsste mal wieder Diskussionen aufmachen. Glaube ich aber nicht.
Frage ich ihn mal, wenn er hier auch zu Gast ist. Er steht sicherlich auch irgendwann mal auf der Liste dort.
Wichtig, auch die Amateurseite zu betonen.
Ja, gut, der hat ja auch nicht gesehen. Ich meine, ich war ja zu seiner Zeit auch noch ziemlich aktiv. Ich war Kapitänin von Amateurmannschaften bei EM und WM ja auch.
Ja, und sie war über den DGV, ihr Amt mit der Jugend und so weiter, eben dann auf den Turnieren. Und Michael war eben drumherum.
Und wo Sie gerade Kapitänin sagen, hatten wir eben auch schon, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, sogar Kapitänin bei den Männern. Ne?
Mhm.
Wann war das?
Wann das genau war, weiß ich nicht.
Und wie kam es dazu, dass Sie...
Ja, das habe ich vorhin erzählt. Der eigentliche Kapitän, Hans Lampert, auch ein damals guter Spieler, Nationalspieler, der war krank. Oder der konnte, aus irgendwelchen Gründen konnte, persönlichen Gründen konnte werden.
Ja.
Und da hat die Mannschaft gesagt, wir wollen Marion als Kapitän.
Mhm.
Habe ich das gemacht. Und das war unheimlich nett und gut. Und auch die, ich glaube, Fünfte sind sie geworden. Und das war total nett und gut.
Und Akzeptanzproblem überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn Sie sagen, die Männer haben...
Nein, solche Augen gemacht.
Ja?
Ja, klar. Also es war schon komisch. Es waren ja sicher wie viele Mannschaften, ich weiß nicht, 20, 25 Mannschaften.
Und Sie waren die einzige Kapitänin.
Ich war die einzige Frau da. Mhm. Und dann erfahren wir, da haben wir schon geguckt. Ja. Der Ire, der war der Schlimmste. Der konnte es überhaupt nicht fassen, dass da eine Frau mit 6 Männern war. Wir haben natürlich gedacht, was macht die Frau da?
Ja.
Das war schon ein bisschen komisch.
Ja gut, da hat sich ja zum Glück heutzutage dann auch ein bisschen was geändert.
Eine ähnliche Situation ergab sich mir bei den Masters, wo Marion hier Vertreterin hier vom DGV war. Und es war die Liga-Ehrung da auf dem Putting Green. Und da war Marion im grünen Bläser und weißer Hose. Vorne in der dritten Reihe. Und ich stand natürlich außerhalb des Ringes.
Hinter der Schnur.
Und da sagte dann mein amerikanischer Nachbar, oh, I think women are dropping in.
War ja nicht die einzige Frau.
Aber Sie haben sich nie irgendwie, oder gab es Momente, wo Sie sich unwohl gefühlt haben in dieser männerdominierten Golfszene?
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, das war aber auch dadurch, dass ich gut genug Golf spielte. Mhm. Dass ich einfach wusste, ich kann Golf, also ich kann da mithalten irgendwo.
Ja.
Nein, da habe ich kein Problem gehabt.
Und sagen Sie, wir haben ja, wenn man das Thema Jugend nochmal vielleicht so ein bisschen versucht rauszunehmen, das haben Sie mir auch schon gesagt, hier war immer, hatten wir jetzt heute auch schon ein Gespräch, immer irgendwie von bei Ihnen selber, aber Sie haben ja auch gesagt, dass es immer hier viele Jugendliche gibt im Club, die regelmäßig spielen. Gerade der DGV und alle in Deutschland machen sich ja Gedanken, wie man noch mehr Jugend und Kinder irgendwie an den Golfsport ranbringen kann. Was ich mit Sicherheit jetzt kein Geheimrezept.
Der Club ist gut erreichbar. Mhm. Die Kinder kommen ja hier nicht zum großen Teil, aber viele mit Fahrrädern, weil sie irgendwo im Umfeld, großen, weiten Umfeld wohnen. Und ansonsten hat der Club immer Jugend gefördert und Mannschaften überall
hingeschickt.
Und wir haben gute Trainer. Also ich glaube, dass das so das Rezept ist. Und die Kinder kennen sich, wenn sie hier aus dem Umkreis kommen, auch zum Teil durch die Schule. Also es wird sehr gefördert, die Jugend. Also immer.
Es sind die Soft Factors. Es ist nicht das Geld. Also wir zahlen kein Geld, sondern unterstützen mal vielleicht bei dem einen oder anderen hier mal Schläger.
Es gibt eine Jugendkasse natürlich, klar, der Vorstand. Es gibt einen Jugendvorstand. Ich weiß nicht, ob jeder Club einen Jugendvorstand hat.
Ja, gut, aber so, ja, das ist wichtig. Es
gibt einen Spielführer und einen Jugendspielführer.
Ja. Und wo hört vielleicht Golf für Sie auf, wenn wir in Richtung, es gibt ja so viele neuartige Golf-Trends auch. Mhm. Es gibt irgendwie nur Golf-Ranges oder Golf-Lounges, wo man nur abschlagen kann aus irgendwelchen Boxen über mehrere Ebenen. Dann gibt es, also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Hat das aus Ihrer Sicht eine Berechtigung oder ist das nicht so das Golf, wo Sie sagen, das ist eigentlich das, was ich selber im Kopf habe?
Naja, eine Berechtigung hat es auf jeden Fall, denn ich meine, wir haben ja alle in Deutschland im Winter und da kann man wunderbar auch trocken trainieren, wenn man es nicht im Club kann, was häufig der Fall ist, dass da die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Mhm. Und es schadet ja auch nicht, dass andere die Sportart erlernen, andere Menschen und Jugendliche. Also ich hier unser Eisstadion hier in Hamburg, die haben doch auch dann im Winter für, glaube ich, Abschläge, wo man trainieren kann. Und das ist ja gut, den Sport auch bekannt zu machen. Mhm. Naja, und die Leistungssportler, die müssen ja durchs Jahr
über das ganze Jahr trainieren.
Von daher ist das schon auch notwendig.
Ne? Ja. Nehmen Sie durch die Olympischen Spiele und durch die Silbermedaille, haben Sie das wahrgenommen, dass das nochmal, also Sie haben es sowieso wahrgenommen, aber nehmen Sie das nochmal wahr, dass das nochmal einen Push gegeben hat für den Golfsport? Kann man das sagen in gewisser Weise?
Push habe ich nicht empfunden, aber ich sag mal, es ist zumindest gut, dass es vielleicht dann, wenn es jetzt nochmal passiert, dass es dann einen Push kriegt vielleicht. Das war war sehr gut der Anfang und Push habe ich nicht empfunden, ehrlich gesagt. Aber es ist im Gespräch und ich sag mal, viele Menschen wissen zumindest, dass es diesen Sport jetzt gibt.
Ja. Dass er zudem olympisch ist,
trägt sicherlich auch dazu bei. Dass er olympisch ist, ist natürlich auch ein Statussymbol. Mhm. Also es hebt schon die Qualität des Sports auch irgendwo in der Öffentlichkeit.
Ja, aber es ist auch nochmal gut, dass Sie sagen, finde ich, weil das ist vielleicht, wäre vielleicht auch ein Irrglaube, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen ungerecht, nur in Anführungszeichen, weil es dann einmal so einen tollen Erfolg gab, gleich zu sagen, das muss jetzt einen Push geben in nochmal eine ganz andere Sphäre. Das ist vielleicht, so ist es auch gar nicht, ist, genau, so schnell geht es nicht.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt hier auf einmal in unserem Club hier vier Spielerinnen haben, die alle Profis werden wollen. Ja. Also insofern gibt es da natürlich diesen lokalen Effekt, dass sich da speziell auch bei den Mädels, also die wollen jetzt, die sehen, wie Esther trainiert hat und so weiter und sind ja parallel dazu aufgewachsen. Und ja, und guck dir Eisenbeiß an. Ne?
Ja, das sind jetzt wunderbar, also gerade bei den. Gerade bei den Frauen sind doch jetzt regelmäßig welche dabei, die richtig gute Ergebnisse spielen.
Auf jeden Fall.
Mhm. Und immer noch teilweise auch hier Mannschaft und Liga spielen, ne?
Ja, das ist ja jetzt seit ein paar Jahren so, dass wir da einen Platz für eine Pro-Ette beimachen, sozusagen. Das. Wenn der Club das will. Ja. Das ist ja immer eine Mannschaftsaufstellung.
Ja.
Aber das war mit Sicherheit ein richtiger Schritt, glaube ich schon. Mhm. Obwohl das auch präsentiert wird. Ne? Weil dann, jetzt wird uns wird hier der Spielerin ja der Platz genommen.
Ja.
Aufregenden Spielern.
Ja, gut.
Machst es nie richtig.
Nee, sowieso nicht.
Nee.
Aber Deutsche Golfliga, vielleicht auch nochmal ein gutes Thema. Verfolgen Sie ja auch höchstwahrscheinlich regelmäßig und so gut es geht und sind beim Final Four, wenn es die Zeit zulässt.
Ja, aber ich bin gerne dabei, wenn irgendwo der Leistungssport sich da zeigt, wie gut oder nicht so gut es ist. Ja. Aber das Niveau ist ja schon ganz gut.
Ne? Ja. Und Sie hatten eben schon gesagt, apropos Leistungssport aus Ihrer Sicht, auch wenn wir vielleicht mal auf den Verband gucken, sollte immer die Priorität sein, dass es um den Sport geht.
So ist es.
Ist aus Ihrem Munde natürlich auch irgendwie klar, wenn Sie erfolgreich Sport gemacht haben. Aber vielleicht können Sie es nochmal sagen, warum ist das
es wird nicht so leicht, weil ja doch die Strömung von außen, die Verwöhnung von außen auch verlocken. Und insofern, ja, es soll in erster Linie um das Spiel, um den Sport gehen. Und da gibt es halt, in unserem Club wird das sehr gut, glaube ich, gemacht. Ne?
Naja, aber am Ende muss man schon sagen, dass das, man ist ein Sportverband, Dachverband für eine olympische Sportart. Also, und am Ende geht es schon darum, dass, so wie Sie eben auch gesagt haben, die Kiddies und Jugendliche brauchen irgendwie Vorbilder und wollen auch irgendwo hinaufgucken und sich irgendwie orientieren. Ja. Und von daher gilt es, das irgendwie bestmöglich zu fördern, weil ansonsten wird es auch nicht einfacher, neue Menschen da und gerade junge Menschen für den Sport dazu gewinnen. Und sagen Sie vielleicht zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, im Kontext Golf, das möchten Sie jetzt auf jeden Fall nochmal, gibt es noch irgendwelche Reisen? Ich weiß, es wird vielleicht, ist manchmal ein bisschen komplizierter als vor ein paar Jahren noch. Aber
ich muss immer scharf überlegen, waren schon so viele schöne.
Oder haben Sie eigentlich alles? Ja?
Die Masters sind eben immer was ganz Besonderes.
Das würde ich.
Und wir waren auch beim British Open, wenn sie dann in St. Andrews abgehalten werden, dann gehen die Menschenmengen so aneinander vorbei und eigentlich ist das wie zu eng. Und deswegen sitzen da alle auf den Tribünen, wo der Spieler dann vorbeikommt und jeder, der da auf der Tribüne sitzt, sieht einmal Tiger Woods.
Ja.
Zwei Schläge und mehr auch nicht.
Ja.
Und beim Masters kann man zum großen Teil mitgehen.
Ja, schon ein Erlebnis. Müssen
wir
mich mal hinschicken
lassen. Ja, setze ich auf meine Bucketlist, einmal zum Masters zu kommen. Ja. Gut. Frau Tannhäuser, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viel ganz viel besprochen. Danke für Ihre Zeit.
Ich hoffe, Sie haben ein paar Sachen mitnehmen können.
Auf jeden Fall.